Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Wie innovativ ist eigentlich NRW? Das unter anderem lernen wir heute vom Vordenker Michael Rothgang. Er forscht am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen zur Evaluation von Technologieprogrammen, zum Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und zu Wirkungsmechanismen der Clusterpolitik. Und er ist Projektleiter für den Innovationsbericht NRW. Das heißt, wir bekommen heute einen super Überblick über die Innovationslandschaft in NRW, über Stärken, aber auch über Schwächen und vor allen Dingen über die Frage, welche Instrumente eigentlich helfen, um Innovationen zu fördern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier da sein darf.
Sehr gerne. Wir starten hier immer ein bisschen mit einem Sprung ins kalte Wasser und zwar mit einer Frage, die nicht von mir kommt oder nicht direkt zum eigentlichen Thema gehört, sondern die mir meine letzte Interviewpartnerin mitgegeben hat. Und ich habe beim letzten Mal gesprochen mit Nicole Ebber von Wikimedia Deutschland und sie wollte gerne von der nächsten Person hier wissen.
Wie sehen eigentlich andere unseren Beitrag in der Welt? Also werden wir nur gesehen als Enzyklopädie und da können wir auch einfach schön mit weitermachen. Aber was ist jenseits dessen? Also wie kann unser Beitrag für die Förderung freien Wissens in der Gesellschaft noch stärker werden?
Ja, generell ist es ja so, dass das Internet und auch Dienste, die damit verbunden sind, sind ja Unternehmen, die da dahinter stehen und die haben für sich genommen ökonomische Interessen und diese ökonomischen Interessen beeinflussen natürlich auch, wie man mit Informationen umgeht, wie man die Personen, die im Internet sind, auch lenkt. Und damit beeinflussen die auch den Zugang zu Informationen im Internet. Und daher ist das auch ganz, ganz wichtig, dass man für diesen freien Zugang zum Internet auch sorgt und zu dem Wissen im Internet auch sorgt. Aus dieser Sicht ist es eine ganz wichtige Aktivität, die wir auf jeden Fall auch brauchen.
Genau, das war auch so ein bisschen ihre Intention mit der Frage, dass sie sich so überlegt hat, wie kann man vielleicht auch diesen Beitrag für die Förderung freien Wissens noch stärken? Also sie sind jetzt da direkt darauf eingegangen, aber viele verbinden damit ja einfach nur Wikipedia an sich und wissen vielleicht gar nicht, dass da noch mehr oder noch eine größere Vision hintersteht.
Ja, das ist nochmal eine zweite Frage. Wie kann man den Beitrag von Wikimedia stärken? Mein Hintergrund ist ja, dass ich auch mich viel mit Evaluationen beschäftige und was so eine Idee wäre von mir zur Stärkung des Beitrags auch von Wikimedia ist, ob man nicht in irgendeiner Form auch eine kleine wissenschaftliche Begleitforschung zu dem Projekt aufsetzen könnte. Vielleicht findet sich ja eine Professorin oder ein Professor an einer Hochschule, die oder der die Aktivitäten auch von außen mal begleiten kann und so einige Impulse aus der Beobachtung heraus geben kann. Das wäre aus meiner Sicht so eine Möglichkeit, um auch zu einer Weiterentwicklung zu kommen oder die Weiterentwicklung zu unterstützen.
Und welche Rolle spielt so das Thema freies Wissen und auch Zugang zu Wissen für Sie als Forschender in Ihrer praktischen Arbeit?
Ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ohne den Zugang zu Wissen kann Forschung gar nicht funktionieren. Und gerade die Frage, diese Abwägung Datenschutz, Datensicherheit, Nutzung von Daten ist da immer im Mittelpunkt. Das ist zum einen der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen, mit Daten, zum anderen aber auch die Nutzung von Informationen, wo vielleicht wir in Deutschland teilweise uns schwerer tun als in anderen Ländern.
Ist das so? Also das ist immer so ein Eindruck, den viele haben, aber können Sie das auch tatsächlich belegen aus Ihrer Erfahrung oder Ihrer Arbeit?
Ja, das ist schon so, dass teilweise in anderen Ländern zum Beispiel zu den mikroökonometrischen Untersuchungen, also von Einzeldaten, Antworten aus der Statistik, dass da teilweise der Zugang in anderen Ländern leichter ist, was dann auch wieder dazu führt, dass man da mehr Untersuchungen machen kann und dann auch wieder mehr der Gesellschaft zurückgeben kann an Ergebnissen. Das ist definitiv so.
Und was sind denn für Ihre Themenfelder so typische Quellen oder wo genau gibt es dann Hürden, wo Sie irgendwie nicht an Wissen kommen, was Sie bräuchten?
Relativ schwierig ist das noch im Bereich der amtlichen Statistik, wo sehr viele Daten gesammelt werden. Wenn man da einen Zugang haben möchte zu der Analyse von Einzeldaten, das ist ein Beispiel, wo das der Fall ist.
Amtliche Statistik, was genau ist das so? Bevölkerungsstatistiken oder?
Bevölkerungsstatistiken, Unternehmensstatistiken. Für uns eher die Unternehmensstatistiken. Das sind relevante Dateninformationen da. Aber auch auf Haushaltsebene Statistik.
Dann machen wir es vielleicht einfach in einem Beispiel mal konkret. Wir sind der Projektleiter für den Innovationsbericht NRW. Wie genau wird dieser Bericht erstellt und was für Quellen benutzen Sie dafür?
Beim Innovationsbericht Nordrhein-Westfalen, da greifen wir auf offizielle Statistiken eher in Form von aggregierten Größen, also zum Beispiel Wertschöpfung, Produktion zurück. Ansonsten gibt es noch Statistiken oder Erhebungen, die erstellt werden durch einzelne Wirtschaftsforschungsinstitute oder Organisationen. Ganz zentrale Datenquelle ist die Forschungs- und Entwicklungserhebung des SV Wissenschaftsstatistik, die alle forschenden Unternehmen in Deutschland nach ihren Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen und dem Forschungspersonal gefragt werden. Das sind aber Daten, die sehr gut nutzbar sind für uns. Also da kommen wir für unsere Zwecke sehr gut ran. Das war auch beim Innovationsbericht auch ein Kooperationspartner von uns, die SV Wissenschaftsstatistik. Auch andere Daten wie Daten zu Patenten oder Innovationsaktivitäten der Wirtschaft. Da war es für uns, für diese Studie war es die Datenlage eigentlich sehr gut, weil wir diejenigen, die die Daten erheben, auch zum Großteil mit bei uns im Projekt hatten.
Ich finde es ja super spannend. Innovation ist ja, ich frage auch häufig meine InterviewpartnerInnen hier, was genau, wie definieren Sie Innovation? Das ist ja auch ein Begriff, unter dem viele auch unterschiedliche Sachen verstehen, der sehr breit ist, der total vielfältig ist. Und das so quantitativ zu messen, stellte ich mir ja also auch als eine Herausforderung vor. Was genau für eine Definition von Innovation liegt bei Ihnen zugrunde? Und ja, wie genau können Sie das messen?
Beim Innovationsbericht selbst haben wir uns sehr stark fokussiert auf eine Definition, die Innovationen als Teil des Unternehmensoutputs sieht, also Innovationen am Markt. Wobei mir natürlich bewusst ist, dass man Innovationen auch in der Gesellschaft in breiterer Form findet. Das hat einfach mit der Abgrenzung unseres Untersuchungsgegenstands zu tun. Es gibt eine regelmäßige Innovationserhebung, die durchgeführt wird für Deutschland, auch für andere Länder. Da wird nach verschiedenen Aspekten der Innovationsaktivität gefragt. Also welche Innovationen wurden auf den Markt gebracht? Wie schaut es mit Marktneuheiten aus? Und dann kann man im Hinblick auf diese Indikatoren einen Vergleich jetzt zum Beispiel zwischen Bundesländern anstellen. Wobei man sagen muss, dass diese Indikatoren auch mit Nachteilen verbunden sind. Das war also die Relevanz der einzelnen Innovationen immer noch nicht befriedigend erfassen kann.
Also die Qualität auch wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Also es ist einfach etwas Neues, gilt als Innovation, aber wie qualitativ innovativ das ist, ist ja wahrscheinlich dann kaum festzustellen, oder?
Genau, die Qualität. Was bedeutet das Ganze in so einem Technologiefeld, die Innovation? Selbst die Frage, wie ist das Marktpotenzial, wie stark wird die Innovation angenommen, das ist auch schwer abzufragen, weil das ja über mehrere Jahre hinweg geht. Und wenn man da zu einem Zeitpunkt fragt, hat man auch nur so eine ausschnitthafte Darstellung. Also das ist eine Dimension, die selbst auch in der ökonomischen Größe, also was neue Produkte am Markt oder neue Verfahren am Markt anlangt, sehr, sehr schwer zu erfassen ist.
Und so dieser qualitative Aspekt, würden Sie sagen, also ich weiß, es ist vielleicht auch mal schwierig, das normativ zu bewerten, aber ist das Ziel schon, möglichst viele Patentanmeldungen, Gründungen und so weiter, was Sie jetzt eben alles aufgezählt haben? Also geht es da wirklich darum, eine möglichst große Menge an Innovationen hervorzubringen?
Ja, das kann man natürlich differenziert sehen. Eigentlich wollen wir ja auch mit Innovationen den Unterschied machen, sodass also der qualitative Aspekt da auch eine wichtige Rolle spielt. Für die Vergleiche, die man anstellt, geht man erstmal davon aus, wie viel wird denn überhaupt an Innovationen hervorgebracht, wie viele Patente wurden angemeldet, und dann die nächste Frage lautet aber dann, was bedeutet das eigentlich? Was sagt uns der Indikator, was sagt uns der Indikator nicht? Wenn ich das zum Beispiel am Indikator der Patente festmache, Patentanmeldungen werden in Deutschland wie überall hauptsächlich durch Großunternehmen durchgeführt. Also 80-90% der Patente, die wir angemeldet haben, sind Patente von großen Konzernen, von Großunternehmen. Das spiegelt aber jetzt nicht unbedingt wider, wie die Bedeutung von Großunternehmen im Vergleich zu Gründungen, Neugründungen und mittelständischen Unternehmen für das Innovationsgeschehen ist praktisch, wie die Unternehmen, wie wichtig die da sind. Also das muss man differenziert sehen, muss immer im Hinterkopf behalten, was sagt uns der Indikator, was sagt er uns nicht.
Und was sind die, so grob zusammengefasst, das Fazit vom Innovationsbericht NRW jetzt aus dem vergangenen Jahr 2022 vielleicht erstmal? Also wie innovativ ist NRW? Kann man das daraus so zusammenfassen?
Ja, wenn man es mal in zwei Sätzen zusammenfasst, kann man sagen, dass Nordrhein-Westfalen im Durchschnitt der Bundesländer so grob in einem guten Durchschnitt liegt, mit einigen Stärken, einigen Schwächen, aber auch nur in wenigen Bereichen wirklich herausragt nach oben. Aber auch wenige Felder hat, wo man ganz schlecht dasteht.
Dann lass uns das vielleicht so Schritt für Schritt mal aufdröseln. Was wären denn im Bundesvergleich dann die Länder, die ganz weit oben wären?
In Hinblick auf Indikatoren wie die Patentanmeldungen, auch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Wirtschaft, sind die süddeutschen Bundesländer gerade sehr stark, also Bayern und Baden-Württemberg. Dort wird sehr viel geforscht durch Unternehmen, und auch wir haben auch eine hohe Anzahl von Patentanmeldungen. Das hat hauptsächlich mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. In diesen Bundesländern haben wir die Automobilindustrie sehr stark vertreten, gerade mit den Original Equipment Manufacturers, also den Herstellern von den Autos, die sehr viel forschen, und den Zulieferern auf der ersten Stufe der Wertschöpfungskette. Also die Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie ist sehr differenziert, und weiter oben an der Kette, also relativ nah an den Herstellern dran, sind auch noch Unternehmen, die sehr viel forschen. Und die sind stärker in Süddeutschland konzentriert. Deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen eher vergleichbar geringere Forschungsausgaben und auch geringere Patentanmeldungen in der Wirtschaft.
Also das wäre dann so eine Schwäche in NRW?
Ja, genau, das wäre eine Schwäche. In anderen Feldern schaut es wieder besser aus. Wenn wir ein Feld hervorheben, das jetzt auch in unserem Kontext hier wichtig ist, bei den Gründungen aus den Hochschulen heraus, da gibt es auch aus bestimmten Gründen einen gewissen Rückstand von Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben in den letzten 2-3 Jahren da auch ein erhebliches Aufholen gesehen, also dass die Anzahl der Hochschulausgründungen doch deutlich zugenommen hat, wo wir also eine positive Entwicklung sehen können in Nordrhein-Westfalen.
Wie weit in die Vergangenheit können Sie das denn beobachten? Also seit wann gibt es diesen Innovationsbericht?
Der Innovationsbericht, unser Auftrag, den wir jetzt hatten, der startete im Jahr 2019. Allerdings haben wir vor 15 Jahren ungefähr schon mal über mehrere Jahre hinweg einen Innovationsbericht gemacht und können da auch einen Vergleich anstellen. Was war damals und wie hat sich's entwickelt?
Eine Entwicklung haben Sie jetzt schon gesagt mit einer Zunahme der Ausgründung aus Hochschulen. Das ist ja schon mal ein interessanter Aspekt. Was sind noch so andere Veränderungen, die sich in diesem Zeitrahmen entwickelt haben?
Was sich vor allem gezeigt hat, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, in Nordrhein-Westfalen als großem Bundesland solche strukturellen Indikatoren zu verändern. Also wenn wir haben gerade damals, das war im Jahr 2005, 2006, einen großen Fokus gehabt auf die Forschungsausgaben der Wirtschaft. Also daran hat die Politik das Ziel gesetzt, dass 3% des Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden sollte, das sogenannte Barcelona-Ziel. Und Nordrhein-Westfalen lag da zu dem Zeitpunkt etwas über 2% des Bruttoinlandsproduktes für Forschung ausgegeben wurde. Und man hat sich zum Ziel gesetzt, das auch für Nordrhein-Westfalen zu erhöhen. Und es hat sich doch gezeigt, auch bei allen guten Versuchen im Einzelfall, dass eine Zunahme zu erreichen, dass über den langen Zeitraum die Zunahme relativ gering war. Das hat damit zu tun, dass Nordrhein-Westfalen ein relativ großes Bundesland ist. Und wenn man an einer Stelle mal eine positive Entwicklung hat, das zeigt sich noch nicht automatisch in der Statistik für das gesamte Bundesland. Das andere ist, dass es sehr, sehr schwer ist, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Wirtschaft zu erhöhen. Also wir bräuchten, damit wir da aufschließen, zu Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel, bräuchten wir ein Unternehmen vielleicht wie Bosch, das mit einem Großteil der Forschung in Nordrhein-Westfalen neu auftaucht oder sich neu entwickelt oder ein entsprechendes Äquivalent von kleineren Unternehmen. Und das ist sehr, sehr schwer zu realisieren. Also es hat sich gezeigt, dass es keinen Sinn macht, zu stark an diesem Ziel, was prinzipiell gut ist, festzuhalten.
Aber das heißt, da wäre man schon angewiesen darauf, auf solche großen Unternehmen, die da richtig Geld reinstecken. Das kann man als Land jetzt selber so gar nicht ausgleichen.
Nein, das kann man als Land nicht ausgleichen. Also da sind die Restriktionen, was die staatlichen Haushalte anlangt, viel zu gering. Oder viel zu groß. Also wir haben da keine Möglichkeit hinzukommen, allein über staatliche Mittel. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Wir müssen Impulse setzen, damit die Unternehmen bei uns investieren, um in die Richtung zu kommen.
Und was ist etwas, was sich vielleicht verbessert hat in den letzten Jahren?
Also was sich sicherlich verbessert hat, sind die Rahmenbedingungen für Gründungen speziell an den Hochschulen. Da hat die Landesregierung einiges gemacht und da zeigen sich auch schon erste Effekte, wie ich schon gesagt habe, im Hinblick auf die Anzahl der Unternehmensgründungen aus den Hochschulen heraus. Da geht es darum, dass man langfristig Rahmenbedingungen verbessert. Wir haben da auch teilweise einen Rückstand gegenüber anderen Bundesländern. Der Rückstand hat damit zu tun, dass da entsprechende Strukturen an den Hochschulen in anderen Bundesländern teilweise schon vorhanden waren. Und in Nordrhein-Westfalen, Teilen Nordrhein-Westfalens, wenn man jetzt das Ruhrgebiet nimmt, da sind die Hochschulen zum Großteil jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstanden, aber mehr mit Fokus auf die Vermittlung von Bildung als auf Gründungen. Und wenn man so eine Hochschule stärker auf das Ziel ausrichtet, dass auch innovative Ideen da entwickelt und dann Unternehmen ausgegründet werden, dann muss man doch einiges an den Strukturen, an den Zielsetzungen, an den Strategien verändern. Und das ist dann eher eine langfristige Aufgabe, die aber jetzt einfach angegangen wurde.
Aber was genau für Änderungen sind das? Weil erstmal würde ich denken, ja, wenn man allgemein auch einen Fokus auf Bildung hat und die Hochschulbildung stärkt, dass dann vielleicht auch automatisch mehr Ideen und mehr Gründungen passieren. Aber das scheint ja gar nicht so ein Alleinläufer zu sein, sondern ja, was genau muss man da noch an Maßnahmen einführen?
Ja, die Bildung allein, das ist dann ja erstmal vielleicht im Vordergrund die Wissensvermittlung. Aber wenn man neue Ideen, Gründungen dann aus den Hochschulen heraus fördern will, dann braucht man eine andere Art von Arbeiten. Dann hat man einen viel stärkeren Fokus auf Projektarbeiten, darauf, dass die Studierenden dann selbst Ideen entwickeln und verwirklichen und braucht dann eine begleitende Struktur, die den Studierenden dann auch hilft, Ideen, die sie gehabt haben, dann in Form von einer Gründung umzusetzen. Also das ist schon anders und es ist auch so, dass traditionell der Fokus, die Zielsetzung der Hochschulen auf den Bereichen Forschung und Lehre sehr stark liegt, sodass auch die Indikatoren, an denen sich traditionell Hochschulen gemessen haben, in ihrem Erfolg einfach die Forschung und die Lehre waren und dass diese diese Bereiche, die häufig unter Third Mission fallen, also die weitere Zielsetzungen umfassen, wie Gründungen oder gesellschaftliche Teilhabe, dass die erst mit der Zeit mit dazugekommen sind. Und die brauchen dann auch ihren Raum und entsprechende Anreizsysteme und Zielsetzungen in den Hochschulen.
Was wäre denn der Anreiz für eine Hochschule? Also ich kann mir vorstellen, dass viele das auch einfach so unterschreiben würden. Ja, unser Fokus ist nun mal Forschung und Bildung. Warum sollte das überhaupt Aufgabe oder Anreiz für eine Hochschule sein, da mehr Aufwand oder Geld reinzustecken?
Für die Hochschule selbst, das kann aus unterschiedlichen Quellen kommen. Zunächst mal gibt es ja auch immer eine Abstimmung mit der Politik, mit den entsprechenden Ministerien in den einzelnen Bundesländern. Und da spielen Zielvorgaben eine immer größere Rolle. Und dann stellt sich die Frage, was sind denn da Ziele? Was wird als Ziele vereinbart zusammen mit Politik? Was sollen die Hochschulen als Ziele erreichen? Das ist der erste Schritt, in dem man das machen kann. Das zweite ist, was ist der Hochschulleitung wichtig? Ist es eine Hochschulleitung, die sagt, wir wollen unbedingt auch, dass aus unserer Hochschule heraus Aktivitäten, Gründungen oder auch soziale Aktivitäten stattfinden? Dann kann man, wenn so eine Kultur da ist, dann ist auch die Bereitschaft auf Seiten der Professorinnen und Professoren, sowas zu initiieren, viel größer, beziehungsweise die wird nicht abgewürgt im Prinzip in dem im Gesamtkontext. Also das beginnt da und dann geht es um die einzelnen Aktivitäten. Gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Studierende, die Hochschulausgründungen machen wollen? Gibt's irgendwelche Open Spaces, wo man vielleicht Dinge ausprobieren kann? Inwieweit wird das Ganze in die Lehre auch mit eingebunden, dass man also aus der Lehre heraus auch Impulse gibt, zum Beispiel eigene Projekte zu starten oder so? Also das ist so eine vielschichtige Kaskade, wo es auf jedes einzelne Element ankommt. Und dann verändern sich langfristig auch die Strukturen und man hat dann so entsprechende Impulse.
Und lässt sich so klar analysieren, welche Maßnahmen in NRW das jetzt waren, die dafür gesorgt haben, dass das in diesem Bereich eben besser wurde, dass es mehr Ausgründungen aus Hochschulen gab?
Also im Kern gab es ein Förderprogramm des Landes, das waren die sogenannten Excellence Startup Center, wo sich die Universitäten bewerben konnten für relativ großzügige Fördermittel, mit denen dann ein Bündel von Aktivitäten im Kontext mit Hochschulausgründungen auch gefördert werden konnten. Und das ist auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und das war jetzt nicht unsere Aufgabe, das zu evaluieren, aber was wir so von außen gesehen haben, sind da wirklich auch, ist aus den Impulsen heraus, sind positive Dinge entstanden.
Also das wäre so eine Maßnahme, wo Sie sagen können, das hat sich tatsächlich gelohnt, das hatte eine Wirkung.
Genau, das hatte eine Wirkung jetzt in kurzer Sicht. Man müsste das Ganze nochmal in ein paar Jahren anschauen, wie schaut's da aus? Und dann würde sich auch die Frage stellen, das war jetzt mehr fokussiert auf die Universitäten, ob man nicht auch die Bildung von Strukturen im Bereich der Gründungen bei den Fachhochschulen, bei den Hochschulen dann stärker noch fördert. Da ist es so, dass da noch ein Nachholbedarf aus meiner Sicht existiert.
Es gibt ja im Innovationsbericht auch so eine Übersicht über die einzelnen Regionen und welche Regionen da besonders innovativ sind oder sich wodurch auszeichnen. Können Sie etwas Bestimmtes sagen, wodurch sich jetzt hier zum Beispiel Ostwestfalen-Lippe auszeichnet oder wie wir im NRW-Vergleich sozusagen abschneiden?
Ja, Ostwestfalen ist bemerkenswert, auch deutschlandweit bemerkenswert, dadurch, dass wir sehr viele innovative Unternehmen im Bereich des Maschinenbaus, teilweise der Elektronikindustrie haben, die in relativ engen Feldern dann auch weltweit sehr, sehr erfolgreich sind. Also wir haben da, das findet sich gar nicht so häufig in Ostwestfalen verteilt, sehr viele Unternehmen, die sehr erfolgreich am Weltmarkt agieren. Und solche ähnliche Strukturen findet man in Nordrhein-Westfalen, im restlichen Nordrhein-Westfalen nicht so und auch in anderen Bundesländern. Das ist also schon eine Besonderheit. Die Unternehmen, die wir da finden, sind sehr innovativ einerseits. Andererseits haben sie auch teilweise besondere Herausforderungen. Also gerade Wettbewerber aus Fernost, die mit vergleichbaren Produkten auf den Markt kommen. Also da ist das Wettbewerbsumfeld durchaus teilweise relativ schwierig, aber die Unternehmen konnten sich in der Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich behaupten.
Also das heißt hier, es kommt nicht nur auf die Neugründung und Startups an, sondern auch die bestehenden, vielleicht auch mittelständischen großen Unternehmen haben dann doch wirklich einen großen Einfluss auf die Innovationslandschaft in der Region.
Ja, es hängt auch ein bisschen zusammen. Also häufig findet man in einzelnen Sektoren, in einzelnen Bereichen so eine Mischung aus Neugründungen und etablierten Unternehmen, die eng zusammenarbeiten. Also das können aber auch Neugründungen zum Beispiel aus dem Bereich der IT oder der Softwareentwicklung sein, die eng verknüpft sind, angedockt sind an Maschinenbauunternehmen, weil der Maschinenbau sich natürlich auch verändert hat und die Notwendigkeit einer Expertise im Bereich der zum Beispiel Softwareentwicklung, Elektronik immer virulenter wird im internationalen Wettbewerb. Also da häufig hängt das miteinander zusammen.
Genau, das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann man sowas denn stärken oder was kann man machen, damit das funktioniert, damit Startups und Mittelstand sich gegenseitig ergänzen und befruchten oder möglichst auch zusammenarbeiten?
Da in dem Kontext ist es natürlich wichtig, Netzwerke zu entwickeln, beziehungsweise ein Instrument, das da in der Vergangenheit relativ erfolgreich war, war der sogenannte Spitzencluster-Wettbewerb. Das war ein deutschlandweiter Wettbewerb im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung. Da konnten sich Cluster, also Netzwerke aus Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen aus einzelnen Regionen gemeinsam bewerben, eine gemeinsame Strategie entwickeln und mit der Strategie in dem Wettbewerb antreten und haben dann Fördergelder bekommen. Aus Ostwestfalen beispielsweise hat sich erfolgreich ein Cluster im Bereich intelligenter technischer Systeme beworben. Das war It's OWL. Und sind einige Impulse ausgegangen. Da waren auch Unternehmen aus Maschinenbau und Elektronikindustrie beteiligt. Und das ganze Netzwerk hat aber auch die Entwicklung von Gründungen mitgefördert. War so dann ein sehr positives Beispiel, wie man dann auch in einzelnen Regionen da Impulse setzen kann.
Also Sie forschen ja auch konkret zur Evaluation des Spitzencluster-Wettbewerbs von solchen Instrumenten. Also würden Sie sagen, dass das auch jetzt einen großen Einfluss hatte, dass das eine Maßnahme war, die funktioniert hat? Oder gibt es da auch Kritik oder offene Fragen dran zu der Wirksamkeit?
Ja, der Spitzencluster-Wettbewerb, das muss man nochmal im Kontext sehen. Der Spitzencluster-Wettbewerb hat F&E-Vorhaben im Zeitraum zwischen 2008, 2009 und 2017 gefördert. In drei Wettbewerbsrunden, jeweils immer, die Cluster sind immer über 5 Jahre hinweg gefördert worden. Unser Untersuchungszeitraum war zwischen 2009 und 2013. Also wir haben den Spitzencluster-Wettbewerb begleitend evaluiert, haben also geschaut, was ist da entstanden, hat es Impulse gegeben, und was man gesehen hat, ist, dass wir in den einzelnen Regionen erhebliche Impulse bekommen haben, in der Form, dass die Akteure sich zusammengefunden haben, zusätzliche Forschung und Entwicklung betrieben haben und sehr viele Aktivitäten gestartet haben. Das Problem an dem Ganzen war, dass der Spitzencluster-Wettbewerb bis 2017 gegangen ist und der Zeitpunkt, zu dem man nachschauen müsste, ob es was gebracht hat und was es gebracht hat, der ist ungefähr heute. Und da haben wir zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider kein gefördertes Projekt, das das Ganze untersucht. Das hat damit zu tun, dass für die Politik andere Zeiträume wichtig sind als für Forschungsaktivitäten. Also wenn wir Forschungsaktivitäten haben, dann müssen wir ein paar Jahre nach Abschluss des Projekts schauen, was hat es denn gebracht? Welche Impulse sind davon ausgegangen? Die Politik will sehr viel früher wissen, was passiert ist. Zu einem Zeitpunkt, wo wir eigentlich nur sehen können, da ist was bewegt worden, aber nicht, was ist denn letztlich dabei rausgekommen. Also da deswegen aus dem Grund weiß man im Moment nicht genau oder wissen wir nicht genau, was letztlich daraus resultiert ist. Wir machen im Moment zusammen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein kleines Projekt, wo wir uns mit ökonometrischen, mit statistischen Methoden anschauen, wie haben sich die Unternehmen aus den Spitzenclustern entwickelt. Das ist noch am Laufen, aber eigentlich bräuchte man da für die einzelnen Maßnahmen eine breitere Untersuchung, was da nach einigen Jahren rausgekommen ist, um zu lernen, was man dann das nächste Mal besser machen kann.
Also an dem Instrument an sich im Prinzip inhaltlich keine Kritik, sondern daran, dass ja die Evaluierung so ein bisschen fehlte oder die Mittel dafür.
Genau, beziehungsweise dass die Evaluierung, wir haben eine begleitende Evaluierung gehabt, das war auch gut. Und wir bräuchten praktisch nochmal eine zweite Evaluierung, die im Nachhinein nochmal schaut, was denn ist denn dabei rausgekommen.
Und aus der begleitenden Evaluierung, was waren da so die wichtigsten Erkenntnisse?
Also die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass dann sehr starker Impuls ausgegangen ist in die einzelnen Regionen. Wir haben das in allen Regionen gesehen, dass da sehr viel passiert ist, dass wir sehr viel neue Vernetzung gesehen haben, sehr viel neue Netzwerke. Es sind im Rahmen des Projekts Cluster-Management-Strukturen entstanden, wo die Cluster-Managements auch die den Unternehmen geholfen haben und die zusammengeführt haben. Das war alles sehr erfolgreich. Auch die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Unternehmen sind gesteigert worden. Das konnte man auch zeigen mit Hilfe ökonometrischer Vergleichsgruppenanalysen, wo wir gesagt haben, das sind die Teilnehmer, das sind andere vergleichbare Unternehmen und dann geschaut haben, wie haben sich die unterschiedlich entwickelt. Und da hat man gesehen, dass die Teilnehmer am Spitzenclusterwettbewerb wirklich auch ihre F&E-Aufwendungen erhöht haben zu dem damaligen Zeitpunkt.
Und dieses Cluster-Management, können Sie das noch ausführen? Wer genau kann sowas übernehmen? Wie muss so eine Managementstruktur aussehen, um so ein Cluster zu organisieren?
Da gibt's mehrere Modelle, wie man das machen kann, wobei es nicht so wichtig ist, wie jetzt genau die Struktur ist. Das, also der erste Blick auf die Struktur, wir haben verschiedene Gremien, die da zusammenwirken und wir haben dann auch Personen, die für die tägliche Ansprache der Unternehmen zuständig sind, vielleicht auch Dienstleistungen erbringen. Was eigentlich in den bei den Cluster-Managements wichtig ist, ist nicht, wie genau die Struktur aussieht, sondern welche Prozesse da ablaufen. Haben wir eine gute Abstimmung zwischen den einzelnen Akteuren? Haben wir einzelne Personen, die die Zielsetzungen, die gemeinsamen Zielsetzungen vorankriegen? Also was passiert da eigentlich innerhalb der Strukturen? Das sind die Dinge, die wichtig sind, um zu sagen, um Aussagen zu treffen, schaut das gut oder schaut das nicht so gut aus? Also diese Strukturen, die man von außen sieht, da gibt es immer schöne Darstellungen, grafische Darstellungen dann für verschiedene Gremien. Das ist gar nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, was da innerhalb passiert.
Eine Publikation habe ich auch gefunden in Ihrer Liste, bei der es um Windows of Opportunity in dem Zusammenhang geht, also besondere Gelegenheitsfenster, wo Faktoren zusammenkommen, die so eine Clusterbildung eventuell begünstigen. Was natürlich auch besonders interessant ist, was für Faktoren sind das?
Das können sehr unterschiedliche Faktoren sein. Zum Beispiel, wir haben in vielen Branchen heute Herausforderungen durch den Wettbewerb aus Asien, durch in der Automobilindustrie, durch Elektromobilität. Und diese Herausforderungen führen dazu, dass in einzelnen Regionen die Wertschöpfung einfach gefährdet ist, weil die Unternehmen sich auf irgendwelche Bereiche fokussiert haben, die vielleicht in Zukunft nicht mehr benötigt werden. Also wenn man die Automobilindustrie anschaut, dann gibt's viele Teile, die in einem Elektroauto nicht mehr drin sind. Und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel haben wir viele Unternehmen, die diese Teile herstellen. Wenn man da einen Cluster hat, der sich auf so einen Bereich spezialisiert hat, wo so ein Problem auftritt, dann stellt sich natürlich die Frage, müssen die Unternehmen jetzt handeln, vielleicht auch gemeinsam handeln, um das Ganze in eine neue Richtung zu bringen, um neue Märkte zu entwickeln, Technologien zum Beispiel zu entwickeln. Das sind also Fragen, die da immer wieder auftauchen und die noch gar nicht so intensiv untersucht worden sind.
Okay, also die intrinsische Motivation in der Region entsteht dann quasi eigentlich eher durch den äußeren Druck vor allen Dingen?
Also das ist ein möglicher Faktor. Unternehmen sind ja erstmal häufig so, dass sie darauf fokussiert sind, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, in immer besserer Form weiterzumachen. Und es wird immer nur ein kleiner Teil der Aktivitäten darauf gerichtet, was ist denn für die Zukunft wichtig oder was müssen wir in der Zukunft anders machen? Und diese Abwägung kann dann plötzlich mal in eine andere Richtung umschlagen, wenn man sagt, was wir heute machen, wird vielleicht in der Zukunft nicht mehr so gebraucht. In der Zukunft brauchen wir was anderes. Wie können wir uns da umorientieren? Und es gibt viele Beispiele für Regionen, wo das dann nicht geklappt hat, das Ganze.
Gibt es denn auch noch andere Faktoren, die man auch aus Perspektive vielleicht einer Stadt oder einer Region beeinflussen kann?
Ja, das ist sicherlich so. Wir sehen ja heute Innovationen sehr viel breiter als nur bezogen auf die technologischen Innovationen. Und wenn wir heute die Probleme, die in Zukunft kommen, lösen wollen, dann müssen wir auch offener sein und müssen schauen, dass wir aktiver Fragen angehen. Das führt natürlich auch dazu, dass es eine Erfordernis gibt, nicht nur immer zu reagieren, wenn man merkt, kommt was in der Zukunft auf uns zu, das könnte negativ sein, sondern auch aktiv Dinge zu gestalten.
Aber was genau das sein könnte, um so ein Denken zu verankern oder zu stärken, haben Sie da noch bestimmte Tipps oder Ansätze?
Ja, man könnte viel mehr auch offene Denkprozesse fördern und überlegen, in welche Richtung wollen wir denn unsere Kommune, unsere Region weiterentwickeln und wie können wir es schaffen, unsere Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, in diesem Feld zu konzentrieren. Welche Probleme tauchen da auch auf? Das ist gerade bei uns in Deutschland, ist mein Eindruck, sehr häufig, dass wir erst, wenn Probleme wirklich sehr groß geworden sind, reagieren und nicht vorab schon mal denken, welche Möglichkeiten ergeben sich denn, wie können wir gemeinsam bestimmte Probleme, sei es jetzt im Gesundheitssektor, sei es im Bereich der Nachhaltigkeit angehen. Also können wir sehr viel proaktiver werden.
Das passt ja auch sehr gut zu unserer Idee oder unserem Ansatz eben der Open Innovation oder der Open Innovation City. Kennen Sie da Strategien vielleicht auch aus anderen Ländern, wie man sowas noch besser eben in staatlichen Innovationspolitik verankern kann?
Aus meinem Eindruck gibt es in anderen Ländern teilweise doch das stärker, dass man seine Anstrengungen fokussiert, um da einen Fortschritt in bestimmten Bereichen zu erzielen. Also als Beispiel wird da häufig genannt die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Dänemark, wo man sehr proaktiv drangegangen ist, in einem überschaubaren Land zwar, aber sehr proaktiv drangegangen ist, die Digitalisierung voranzubringen und auch die Frage zu beantworten, was bringt denn das für die für die Patientinnen und Patienten, beziehungsweise was bringt das auch für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. Wir haben bei uns, untersuchen wir im Moment die gleiche Frage, die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft und was man machen kann für den Kontext des Ruhrgebiets als ein Projekt, das sich aus dem Innovationsbericht Nordrhein-Westfalen auch ergeben hat. Und sehen da, dass es sehr gute Ansatzpunkte gibt, dass wir also da eine große Vernetzung haben, aber dass auch noch zum Beispiel in der Zusammenarbeit der Kommunen im Ruhrgebiet noch ein hohes Potenzial auch da ist, das Ganze weiter zu verbessern. Also das ist so ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat. Es gibt halt häufig mal Probleme in der Abstimmung, wenn wir sehr viele Akteure haben, die beteiligt sind und dann auch unterschiedliche Interessen. Und das ist die Aufgabe, das dann zu überwinden.
In diesem Jahr soll ja in Deutschland die DATI starten, die Deutsche Agentur für Innovation und Transfer. Erwarten Sie, dass das da einen großen Unterschied macht, dass das da sehr helfen könnte? Es geht ja auch sehr um die regionale Vernetzung dabei.
DATI ist ein gutes Projekt, ein interessantes Projekt. Das ist aus Sicht der Evaluation ist das ein komplexes Fördervorhaben, wo wir verschiedene Elemente miteinander finden. Was man da sagen kann, ist, dass die, wenn die umgesetzt werden, dass wir erstmal wahrscheinlich in Einzelnen von den oder in vielen von diesen Netzwerken eine sehr schöne Zusammenarbeit finden. Die Akteure können zusammenfinden, haben auch dann die Möglichkeit, über die Förderung Dinge zu realisieren, die ohne die Förderung schlecht möglich wären. Bei dieser Art von Förderung wichtig ist, ist, dass man von vornherein nicht sagen kann, was denn da genau rauskommt. Das ist eine Art von Vorhaben, wie auch der Spitzenclusterwettbewerb, was es vorher nicht gegeben hat. Und es wird ein Impuls gesetzt. Der gleiche Impuls kann in unterschiedlichen Regionen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Gleichzeitig ist es, gerade was Innovationen anlangt, ist es wichtig, auch für den Staat zu experimentieren, Dinge zu machen, auszuprobieren und zu schauen, was es bringt und dann wieder aus den vergangenen Programmen zu lernen. Also in der Hinsicht ist es genau richtig. Was auch sehr positiv ist, ist bei DATI, dass es sowohl Forschungsprojekte oder Wissenstransfer aus den Hochschulen heraus umfasst, aber auch soziale Innovationen. Dass wir also einen breiten Innovationsbegriff haben und damit auch Impulse in die Wirtschaft, in die Gesellschaft hinein haben.
Und was wäre so Ihr Wunsch oder Ihr Tipp jetzt auch aus der Erfahrung der Evaluation bisheriger Programme, was die DATI anders machen könnte, anders machen sollte?
Also wichtig für den Erfolg dieser Netzwerke, das weiß man schon auch aus den anderen Programmen, wichtig ist, dass wir eine enge Zusammenarbeit der Akteure haben, dass man sich eine klare Strategie gibt, klare Zielsetzungen auch vorgibt und dass die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren läuft. Wir haben häufig auch, dass Einzelpersonen, die sich dem Ziel verschreiben, das Netzwerk voranzubringen, da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen können. Auch die Begleitung durch einen Projektträger, der da erfahren ist, die bei so Bundesprogrammen immer gegeben ist, spielt eine gewisse Rolle. Und dann muss man mal sehen, was da resultiert. Wichtig ist auch, dass das Ganze dann evaluiert wird, dass man dann wirklich auch begleitend, aber auch im Nachhinein sagt, was ist rausgekommen und was können wir aus dem Ganzen lernen.
Mhm. Am Anfang, das Erste, was Sie dazu gesagt haben, war, dass es so hochgradig komplex ist aus Perspektive der Evaluation. Was macht das so herausfordernd in dem Fall?
Was es herausfordernd macht, ist, dass wir ganz verschiedene Arten von Impulsen haben, die gesetzt werden. Also wir haben dann vielleicht geförderte Programme. Wir haben aber auch aus dem Netzwerk heraus selbst noch weitere Aktivitäten. Also wir haben die Vernetzung nimmt zu zwischen den Akteuren. Dann der Wissenstransfer, der im Rahmen der Projekte dann stattfindet, von den Hochschulen in die Unternehmen, aber auch in die Gesellschaft hinein, muss weiterverfolgt werden. Also wir haben eine Vielzahl von Aktivitäten, die dann wieder zu Folgeaktivitäten führen. Und wenn wir eine Gesamtbewertung machen wollen des Programms, müssen wir das alles nachverfolgen und schauen, was da passiert. Das Zweite, was natürlich die Herausforderung ist, wenn wir das mit statistischen Methoden untersuchen wollen, dann müssen wir Vergleichskonstellationen bilden. Also die Frage beantworten dann, ist das, was wir da sehen in den Netzwerken, ist das auf das Programm zurückzuführen oder wäre das sowieso passiert? Dann müssen wir Vergleiche bilden zwischen den geförderten Netzwerken und anderen Netzwerken oder den einzelnen Unternehmen, die in den Netzwerken sind und anderen Unternehmen. Das kann man dann auch mit statistischen Methoden machen, wo man anhand von Indikatoren sieht, wie schaut denn der Unterschied aus?
Ja, ich sehe schon. Ursache und Wirkung ist sehr herausfordernd zu beobachten im Innovationsfeld.
Ja, das ist eine besonders schwierige Aufgabe, weil wenn wir irgendeine Entwicklung beobachten, wissen wir ja immer noch nicht, ist die Entwicklung tatsächlich auf die Förderung zurückzuführen oder hätten wir das sowieso gehabt? Und das wollen wir ja wissen, was hat das Programm DATI wirklich gebracht, zusätzlich zu den Aktivitäten, die sonst auch stattgefunden hätten.
Alles klar. Ja, dazu müssen wir dann in ein paar Jahren nochmal sprechen wahrscheinlich. Erstmal können wir gespannt sein, wie es anläuft.
Ja, also ich denke, da müssen wir mindestens 5 bis 10 Jahre warten, um die Frage zu stellen, was denn da bei rausgekommen ist.
Ich habe noch eine Zahl in meinen Notizen, die ich nicht unerwähnt lassen will, und zwar auch noch aus dem Startup Monitor der Founders Foundation hier bei uns in Bielefeld, wobei rauskam, dass die Quote der weiblichen Gründerinnen hier nur bei 12% liegt. National sind es, glaube ich, immerhin um die 20%, was ja auch nicht besonders viel ist. Wie beurteilen Sie diese Zahlen oder diesen krassen Unterschied?
Generell ist es so, dass wir das in ganz Deutschland natürlich beobachten, wie Sie es auch gesagt haben, dass wir weniger Gründerinnen als Gründer haben. Und das ist hängt sicherlich mit irgendwelchen gesellschaftlichen Gründen zusammen. Gleichzeitig müssen wir, sollten wir schauen, dass wir dem auch entgegenwirken, dass wir also da einen speziellen Fokus setzen, auch darauf, Gründungen von Frauen zu fördern, also und von Gründerinnen zu fördern. Es gibt auch Ansatzpunkte. Ich weiß das von der Universität in Wuppertal, dass die das machen. Und das ist auch für die Zukunft eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir hier Barrieren beseitigen für Gründerinnen in ein Gründungsprojekt auch zu gehen.
Also was sind das für Barrieren oder was läuft da in Wuppertal besser?
Also da gibt's, da wird speziell geschaut, dass man weibliche Gründungen oder Gründerinnen fördert. Ich ehrlich gesagt ist das nicht so mein Spezialgebiet. Da kennen sich andere Personen besser aus. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen, woran es denn im Einzelnen liegt. Teilweise ist es sicherlich, dass wir dann Felder haben, in denen gegründet wird, zum Beispiel Ingenieurwissenschaften, wo wir von vornherein mehr männliche Studierende als weibliche haben. Aber das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Also da müsste man nochmal genauer schauen, beziehungsweise das wissen andere Forscherinnen und Forscher besser als ich.
Ja. So viel vielleicht auch eine Frage, die ich gerne noch mit weiternehmen kann. Aber also das passt ja schon ganz gut. Also es gab auch eben die Zahl, dass eben über 80% der Startups hier im B2B-Bereich arbeiten und 45%, also eben fast die Hälfte, Software-as-a-Service-Modelle entwickelt. Also Softwareentwicklung ist natürlich auch ein Feld, wo, wie Sie schon gesagt haben, schon an den Hochschulen da ein deutlicher Gap besteht.
Also ich denke, das ist wahrscheinlich ein Grund, aber vermutlich auch nicht der einzige Grund, dass man mehr Gründer als Gründerinnen haben.
Alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, danke bis hierhin und frage Sie noch zum Abschluss, ob Sie noch eine Frage haben, die ich weiternehmen kann in die nächste Folge des Vordenker-Podcasts.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, Problem, was ich jetzt auch schon genannt habe, ist, dass häufig im Nachhinein nicht mehr geschaut werden kann und nicht mehr geschaut wird, was denn bei Aktivitäten, bei Projekten, bei geförderten Vorhaben herausgekommen ist. Und meine Frage ist da auch keine einfache, nämlich, wie können wir das sicherstellen in verschiedenen Bereichen, auch in dem Bereich des nächsten Interviewten oder der nächsten Interviewten im Rahmen des Podcasts, dass wir im Nachhinein nochmal nachschauen, was ist denn eigentlich dabei rausgekommen? Was können wir lernen aus den Aktivitäten?
Um dann eben vielleicht auch noch zielgerichteter fördern zu können und eben noch mehr Innovation zu unterstützen.
Genau, das sind diese Lernprozesse, die häufig nicht stattfinden. Man hat eine Aktivität und dann gäbe es eigentlich im Nachhinein sehr viele Dinge, die man lernen könnte für andere Kontexte. Und diese Möglichkeit wird häufig nicht wahrgenommen.
Ja, super wichtiger Punkt und auch ein schöner Rückschluss zum Anfang, wo Sie eingestiegen sind in die in die Indikatoren eben für den Innovationsbericht NRW und die Frage, wie Innovation überhaupt messbar ist und ob und wie wir das überhaupt auswerten können. Also sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen auch, Frau Bilaba, war ein sehr spannendes Gespräch auch für mich.
Danke auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen und freue mich wie immer über eine Bewertung. Wir hören uns dann im März wieder, wie immer jetzt an jedem zweiten Donnerstag im Monat.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.